Ein herzliches Willkommen an alle, die jetzt noch dazugestoßen sind. Ich möchte euch gerne drei Bibeltexte vorlesen. Ihr braucht die nicht aufzuschlagen. Hört einfach mal zu und hört einfach genau hin, weil auch braucht ihr nicht hin und her blättern und rumzuschlagen. Und ich sage euch schon mal zwei Fragen, die ich dazu habe, am Anschluss an die Texte. Nämlich, was haben diese Texte gemeinsam und was unterscheidet sie voneinander? Der erste Text steht in Matthäus 26 und dort lese ich einfach mal ab Vers 36. Dann kommt Jesus mit ihnen, das ist mit seinen Jüngern, an ein Gut, genannt Gethsemane, und er spricht zu den Jüngern: Setzt euch hierher, bis ich gegangen bin und dort gebetet habe. Und er nahm den Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit und fing an, betrübt und geängstigt zu werden. Dann spricht er zu ihnen: Meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich es will, sondern wie du willst. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend. Und er spricht zu Petrus: Also nicht eine Stunde konntet ihr mit mir zusammen wach bleiben? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist zwar willig, das Fleisch aber schwach. Und wiederum zum zweiten Mal ging er hin und betete und sprach: Mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und als er kam, fand er sie wieder schlafend. Denn ihre Augen waren beschwert, und er ließ sie und ging wieder hin und betete zum dritten Mal und sprach wieder dasselbe Wort. Dann kommt er zu den Jüngern und spricht zu ihnen: Schlaft ihr denn immer noch fort und ruht euch aus? Siehe, die Stunde ist nahe gekommen, und der Sohn des Menschen wird in die Sünderhände überliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, nahe gekommen ist der, der mich überliefert. Das ist der erste Text. Der zweite steht in Römer 5. Römer 5, und dort lese ich ab Vers 12. Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, da sie alle gesündigt haben, wenn denn bis zum Gesetz war Sünde in der Welt, Sünde aber wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz da ist. Aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose selbst über die, welche nicht gesündigt hatten, in der Gleichheit der Übertretung Adams, der ein Bild des Zukünftigen ist. Mit der Übertretung ist es aber nicht so wieder mit der Gnadengabe. Denn wenn durch des einen Übertretungen die vielen gestorben sind, so ist vielmehr die Gnade Gottes und die Gabe in der Gnade des einen Menschen, Jesus Christus, gegen die vielen überreich geworden. Und mit der Gabe ist es nicht so, wie es durch den einen kam, der sündigte. Denn das Urteil führte von einem zur Verdammnis, die Gnadengabe aber von vielen Übertretungen zur Gerechtigkeit. Denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen, durch den einen, Jesus Christus. Wie es nun durch eine Übertretung für alle Menschen zur Verdammnis kam, so durch eine Gerechtigkeit für alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsams viele in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in Stellung von Gerechten versetzt werden. Das Gesetz kam aber daneben hinzu, damit die Übertretung zunehme. Wo aber die Sünde zugenommen hat, ist die Gnade überreich geworden. Damit wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrscht durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Das könnt ihr jetzt bitte alle mir nochmal wiederholen. Offenbarung 1 ist der dritte Text. Offenbarung 1, und ich lese ab Vers 9.
Offenbarung 1, Abvers 9 für euch, die ihr ins Polnische übersetzen müsst, bis Vers 20. 9 bis 20, Kapitel 1, 9 bis 20. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse in der Bedrängnis und dem Königtum und dem Ausharren in Jesus, war auf der Insel Patmos, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Ich war an dem Tag des Herrn im Geist und ich hörte hinter mir laut eine laute Stimme wie von einer Posaune. Die sprach, was du siehst, schreibe in ein Buch. Und sende es an die sieben Gemeinden nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich sieben goldene Leuchter. Und inmitten der Leuchter einen gleich einem Menschensohn, bekleidet mit einem bis zu den Füßen reichenden Gewand. Und an der Brust umgürtet mit einem goldenen Gürtel. Und sein Haupt aber und die Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee. Und seine Augen wie Feuerflammen. Und seine Füße gleich glänzendem Erz, als glühten sie im Ofen, und seine Stimme war wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne, und aus dem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor. Und sein Angesicht war wie die Sonne und leuchtete in ihrer Kraft. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot nieder, und er legte seine Rechte auf mich und sprach: Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige, und ich war tot, und siehe, ich bin lebendig. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel des Todes und des Hades. Schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen wird. Was das Geheimnis der sieben Sterne, die du auf meiner rechten Hand gesehen hast, und die sieben goldenen Leuchter betrifft, die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter sind die sieben Gemeinden. Was haben diese drei Texte gemeinsam? Ja? Sprich aus. Genau. In allen drei Texten geht es um Jesus Christus. Was unterscheidet sie? Welcher Text war am leichtesten zu verstehen? Der erste, ne? Der erste war am leichtesten zu verstehen. Es sind drei völlig verschiedene Arten, wie etwas über Jesus ausgesagt wird. Im ersten Text erfahren wir eine Geschichte. Da geht es darum, dass Jesus seine letzten Stunden auf dieser Erde zubringt. Die letzte Zeit, bevor das Entscheidende kommt, was er tut, nämlich für uns am Kreuz zu sterben. Und wir werden richtig hineingenommen mit in seine Not, in seinen Ringen, in seine Verlassenheit von den Jüngern, die da einfach einschlafen, obwohl er braucht, dass sie mit ihm wach bleiben. Und wie er das alles durchleidet. Und diese Geschichte macht dieses Leiden sehr anschaulich und nimmt uns mit hinein. Der zweite Text, da analysiert Paulus sehr tiefgründig, was das für eine Bedeutung hat, was Jesus da für uns getan hat im Garten Gethsemane. Und wenn man den einfach nur so hört und nicht mitlesen kann, ist das sehr schwierig. Und selbst wenn man ihn mitlesen kann, da braucht es viel, viel mehr, um erstmal zu verstehen, wie meint denn da Paulus das, und den muss ich nochmal lesen. Und wahrscheinlich muss ich den mehr als ein oder zwei oder dreimal lesen, um richtig herauszufinden, was da steht. Und der dritte Text, das ist zwar auch eine Erzählung, der man sehr gut folgen kann, aber da werden Dinge Beine aus glänzendem Erz, das Gesicht strahlt wie die Sonne, da kommt ein zweischneidiges Schwert aus dem Mund raus. Boah, ich stelle mir das immer komisch vor. Also alles mit all den anderen Bildern komme ich gut klar, aber ich frage mich, wie das ausgesehen haben muss, dieses lange zweischneidige Schwert, was da aus dem Mund rauskam. Natürlich sind das Symbole, aber trotzdem ist es so ein Bild, was entsteht in meinem Kopf, was ich mir dann immer vorstelle. Ich
für mich habe so entdeckt, es gibt drei grundsätzliche unterschiedliche Textarten im Neuen Testament. Es gibt erzählende Texte, das sind die Evangelien und die Apostelgeschichte. Es gibt die Briefe und die Briefe würde ich mal so zusammenfassen wollen, das sind so die intellektuellen Texte, besonders die Paulusbriefe. Also da wird der Verstand sehr, sehr angesprochen. Man muss nachdenken, muss die zwei, dreimal lesen, um zu verstehen, was der Paulus hier sagt. Selbst Petrus sagt über Paulus, manches von Paulus ist nicht so einfach zu verstehen. Das haben manche schon richtig durcheinander gebracht. Und das Dritte, was wir hier haben, ich habe nur ein Wort für mich gefunden und ihr müsst jetzt damit leben, dass ich das nehme und ich hoffe, dass ihr es nicht falsch versteht. Das ist das Wort, ich würde es mal sagen, ist so ein bisschen mystisch. Es ist so ein direkter Zugang zu Gott, aber es ist auf eine Art und Weise, wie wir es im Alltag nicht haben. Offensichtlich hat Gott verschiedene Arten und Weisen, wie er mit uns kommuniziert. Durch Geschichten, die so das Herz auch anrühren, wo man hineinkommt. Dadurch, dass unser Verstand gefordert ist und wir wirklich tief nachdenken müssen, was nicht heißt, dass wir über Geschichten nicht auch nachdenken sollen. Und es gibt dieses Direkte, dass Gott ganz unmittelbar den Menschen begegnet, aber das teilweise auf eine Art und Weise, die über den Verstehenshorizont des Alltags hinausgeht. Weil ich bin noch nicht so vielen Leuten auf der Straße begegnet, deren Licht schien wie die Sonne, wo ein zweischneidiges Schwert aus dem Mund hervorkam oder die in ihrer rechten Hand 7 Sterne hielten oder sowas. Ist eher nicht so meine Alltagserfahrung. Vielleicht eure, aber meine nicht. Ja. Offensichtlich hat Gott verschiedene Arten und wie ich das so, wenn ich einfach das nur mal so im Überblick schaue, das Neue Testament, drei Grundarten, Menschen zu begegnen. Erzählend, intellektuell und ganz unmittelbar und direkt. Spannend finde ich, dass sie trotzdem alle drei miteinander verbunden sind, diese drei Arten. Wenn wir uns diese erzählende Geschichte mal anschauen, also die Evangelien und die Apostelgeschichte, das habe ich schon so gesagt, der Verstand ist nicht durchaus, also nicht unbedingt auszuschalten dabei, der ist auch gefordert. Besonders wenn ich zum Beispiel die Bergpredigt anschaue, da ist mein Verstand enorm gefordert. Allein wenn du die Seligpreisung dir anschaust, ich weiß nicht, wie oft ich immer wieder neu darüber nachdenke. Selig sind die geistig Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Das fordert mich immer wieder neu heraus, solche Texte. Oder das geht noch am einfachsten, selig sind die Friedenstifter, denn sie werden das Land erben. Aber selbst da frage ich mich, hey, wie meinst du das, Jesus, wenn du solche Dinge sagst? Und wenn er dann auch das mosaische Gesetz auslegt im weiteren Verlauf. Es gibt so viel, die Bergpredigt ist auch nicht ein Text, wo mir einfach was erzählt wird, sondern wo ich nachdenken muss. Wie ist das gemeint? Wie sieht das im praktischen Leben aus? Und wir haben durchaus auch in den Evangelien Berichte von mystischen Erfahrungen. Da geht Jesus mit seinen Jüngern auf einen Berg hoch und auf einmal strahlt er genauso, wie wir das hier in der Offenbarung lesen, leuchtet, ja, weißer als jedes Persil waschen kann, also viel weißer, er strahlt und dann sind da Mose und Elia und die unterhalten sich, dann kommt eine dicke Wolke, kommt eine Stimme aus der Wolke. Das ist übernatürlich, das ist keine normale Gottes, also keine Alltagsgottesbegegnung, wie wir sie haben. Und wenn ich mir die Briefe anschaue, die Paulusbriefe auch zum Beispiel, das ist nicht unbedingt nur so trockener Stoff, wie wir ihn jetzt gerade hatten, mit tiefgründigen, sehr, sehr wichtigen theologischen Gedanken, weil was ich hier vorgelesen habe aus dem Römerbrief ist total wichtig, wenn man das mal weiter hineinschaut, wie das bedeutet. Durch Adam kam die Sünde in die Welt und Jesus kippt das Ganze wieder um und durch Jesus ist die Erlösung möglich, aber auch nur durch Jesus und wie das ist, warum die Sünde Überhand nehmen muss und diese ganzen Geschichten. Paulus erzählt durchaus auch, aber nicht so üppig. Im Galaterbrief zum Beispiel, da erzählt er, da war ich da und dann kam Petrus erstmal an mit seinen Leuten und dann kam Jakobus und als Jakobus kam, haben sie alle den Schwanz eingezogen und keiner wollte mehr mit den Gläubigen aus der heidnischen Welt zusammenessen und haben sich alle verführen und abfallen, also wegbringen lassen. Und ich habe dem Petrus gesagt, du hier, ja, was bist du denn für einer? Eben hast du noch verkündigt und jetzt ziehst du den Schwanz ein und haust ab und es fangen sogar noch andere an, diesen Irrweg zu gehen, den du gehst. Da erzählt er was. Das macht er aber in 3 Zeilen, also 4. 4 Zeilen sind das. Dann ist schon zu Ende wieder seine Erzählung. Und Paulus weist durchaus auch in seinen Briefen um solche direkten Gottesbegegnungen, mystische Erfahrungen. Ich meine, er hat ja selber erlebt, sein Damaskus-Erlebnis, das war so eine direkte Gottesbegegnung, aber auch in den Briefen, da erzählt er zum Beispiel im 2. Korinther 12, und da sind sich alle Ausleger einig, dass er von sich selbst erzählt, da war einer, ich weiß nicht, ob innerhalb des Leibes oder außerhalb des Leibes, also der war im dritten Himmel. Und erzählt, dass er da unmittelbar Gott begegnet ist. Also Paulus weist durchaus auch in seinen Briefen auf solche übernatürlichen Sachen hin. Und wenn wir die Offenbarung anschauen, ich glaube, von den drei Texten, die ich vorgelesen habe, konnte man dem noch am leichtesten folgen. Also die Offenbarung ist ein Buch, was auch viel erzählt. Und ich brauche auf jeden Fall auch meinen Verstand, um da einiges zu verstehen. Ich brauche mehr als meinen Verstand, aber der hilft mir auf jeden Fall schon, weil die Offenbarung verwendet viele Bilder. Und wenn ich dann gucke, ach, bei Daniel gibt es da noch einiges, das ist ähnlich, das ist so ein Schlüssel, das hilft mir, da gibt es noch ein paar andere Stellen, die helfen mir, diese Bilder in der Offenbarung zumindest teilweise mehr und mehr zu entschlüsseln, die ich da habe. Aber ich brauche für die Offenbarung auch tatsächlich noch den Schlüssel dazu, der gegeben wurde, als sie entstanden ist, nämlich direkt den Heiligen Geist. Ohne den ist es schwer, die Offenbarung zu verstehen. Wir brauchen diese drei Arten von Zugängen. Das möchte ich deutlich machen. Wir brauchen alle drei. Wir brauchen diese erzählenden Texte. Wir brauchen aber auch tieferes theologisches, intellektuelles Verständnis. Und wir brauchen auch diesen unmittelbaren, direkten Zugang zu Gott. Einerseits für die Mission ganz praktisch. Wenn ihr draußen seid, wir waren gestern draußen, Tamuda, Silas, und genau, wir waren gestern auf der Straße, und haben halt Leute wieder angesprochen. Die Leute sind total unterschiedlich. Und es sprechen, also je nachdem, wie man mit den Leuten redet, die Menschen sprechen, einige sprechen mehr auf Geschichten an. Manche wollen wirklich mit dir theologisieren oder nachdenken. Und andere sind eher offen für direkte Gottesbegegnungen. Es ist so, früher, und das war so in der Adventgemeinde in den Anfangszeiten und vielleicht auch noch in den 50er, 60er, eventuell noch in den 70er Jahren ganz stark, waren die Menschen noch sehr gut über den Intellekt anzusprechen. Da konnte man auch noch rausgehen, ich weiß nicht, bis welches Jahrzehnt man noch rausgehen konnte und den Leuten sagen könnte, Sabbat, Sonntag, ja, und in der Bibel steht Sabbat, guck mal ganz genau, und dann haben Leute gesagt, ja, hast ja recht. Wenn du heute rausgehst und den Leuten sagst, Sabbat, Sonntag, guck mal in der Bibel, sagen, ja, schön für dich. Das interessiert die Leute nicht mehr. Heute ist es schwierig, die Menschen über den Intellekt anzusprechen. Schon gar, ihr habt ja schon die Predigt, ich habe sie noch nicht gehört, ich werde sie mir noch mal anhören, aber in der postfaktischen Zeit, in der wir leben, wo eigentlich Fakten nicht mehr zählen, sondern was der Bauch mir sagt. Ja, du kannst mir 10-mal sagen, das ist richtig, aber mein Bauch sagt, es ist falsch, dann ist es falsch. Ja, das ist postfaktisch. Geschichten sind immer gut. Und wir haben in unserer westlichen Welt zumindest auch ein immer größer werdenden Hunger nach übersinnlichen und unmittelbarer Gotteserfahrung oder Sehnsucht. Wenn ihr mal guckt, was für Filme so laufen in den Kinos, was für Computerspiele es gibt, dann werdet ihr sehen, dass das Übersinnliche in all diesen Sachen eine große Rolle spielt. Und für mich steckt da auch so ein gewisser Hunger danach, dass die Menschen sich sehnen nach Dingen, die über das Alltägliche und den alltäglichen Erfahrungshorizont hinausgehen. Also wir brauchen diese drei Arten von Zugängen, weil wir einfach unterschiedlich ticken, in der Mission, aber auch persönlich. Und die drei sind auch wichtig, weil sie uns helfen oder bewahren vor gewissen Gefahren und auch vor Einseitigkeit. Wenn wir diese erzählenden Texte nehmen, an welche Predigten könnt ihr euch am besten erinnern? Wahrscheinlich an die, wo eine Geschichte erzählt worden ist, die euch berührt hat. Ihr habt vielleicht schon alles vergessen, was in dieser Predigt gesagt worden ist, aber die Geschichte oder die Geschichten, die erzählt worden sind, die habt ihr noch. Ja. Und wenn ihr eine Predigt habt, wo jemand so staubtrocken euch irgendwie, wichtiges Thema, aber so ganz staubtrocken vorträgt, das wird die Leute, die also richtig intellektuelles Schwarzbrot brauchen, für die ist das richtig gut, aber die meisten werden so das Gefühl haben, boah, wo ist das Leben? Ja, und wenn das dann auch noch sehr monoton vorgetragen wird und ich erzähle euch jetzt vom Wort Gottes, was ich hier vorgefunden habe, dann wird es noch schwieriger. Also diese erzählenden Texte oder erzählenden Geschichten, das hilft uns Farbe, Lebendigkeit, Gefühle, Emotionen in den Glauben reinzukriegen. Das bringt uns das nahe. Allerdings, und das ist die Gefahr, wenn wir nur erzählende Texte haben, es gibt die Gefahr auch einer gewissen Oberflächlichkeit. Dass es einfach so auf einem seichten Level bleibt. Wir brauchen aber auch Tiefgang. Intellektuelle Gedanken, also dieses Tiefgehende, was Paulus zum Beispiel bringt, ist total wichtig, weil das verhindert falsche Lehren. Ganz platt. Wenn wir brauchen, deswegen ist Bildung so wichtig, wir brauchen auch Tiefgang in unserem Glauben. Und wir merken gerade jetzt in der Gegenwart, wie wichtig es ist, sich wirklich auch gründlich mit Dingen auseinanderzusetzen. Ich bin erschreckt, alle feiern schon, dass dieser Macron jetzt Präsident von Frankreich werden wird. Noch sind die Wahlen nicht gelaufen, Leute. Ja? Ich finde das mega erschreckend, dass wir eine Stichwahl in Frankreich haben zwischen zwei Außenseitern. Einer, der vielleicht noch in der Mitte steht und einer Rechtsradikalen. Und so ist die Kuh noch nicht vom Eis. Alle haben gedacht, Trump wird nicht Präsident. Ja? Und wen haben wir jetzt als Präsident der Vereinigten Staaten? Und wirklich den Verstand einzuschalten und den Verstand zu fördern, hilft. Ich nehme mal ein anderes Beispiel. Wer von euch hat mal was außer Silas von Nico Semsrott gehört? Nico Semsrott ist ein Satiriker, nennt sich selber Demotivationstrainer. Und wenn ihr auf YouTube, das funktioniert immer noch, also ich habe es jetzt nicht für heute probiert, aber die letzten Male, als ich es probiert habe, ist immer funktioniert. Also YouTube, wer Internet hat, da kann man so Videoclips anschauen. Und wenn ihr das Stichwort Scheitern eingebt, dann ist er auf Platz 1 mit seinem ersten Beitrag. Macht das mal, ganz spannend, dieser Typ. Scheitern, einfach das Stichwort Scheitern. Nico Semsrott, der war neulich, ist in eine Sendung aufgetreten und da hat er so in Kurzform etwas, was ich schon mal von ihm gesehen habe, von sich gegeben. Um das so zu sagen, was unterscheidet einen Aufklärer von einem Fanatiker? Ein Aufklärer, der sieht die Fakten und überlegt sich, wie hängen die zusammen und denkt, das ist offensichtlich die Geschichte, die hinter den Fakten steht. Ein Fanatiker erfindet eine Geschichte und sucht sich die Fakten, die zu seiner Geschichte passen. Und baut die Fakten so um, dass sie passen zu seiner Geschichte. Und er hat in einem anderen Beitrag dann nochmal erzählt, dass er sagte, und was nicht zu meiner Geschichte passt, die ich selber erfunden habe, das ist ein Teil der Verschwörung gegen mich. Das ist übrigens mancher in der Adventgemeinde nicht weit weg von. Wir müssen aufpassen, ja, dass wir nicht Fanatiker sind und unsere eigenen Geschichten bauen und dann die Fakten anpassen nach unseren eigenen Geschichten. Es gibt manche in der Adventgemeinde, die Hanebüchen und Unsinn verbreiten, weil sie Fanatiker sind in ihrem Herangehensweise. Und dann merken wir, wie wichtig es ist, dass wir auch den Intellekt mit benutzen und haben als Zugang zu Gott. Auf der anderen Seite gibt es auch eine Gefahr. Wenn die Bibel nur aus intellektuellen Texten bestehen würde, dann kann das passieren, was in der Adventgemeinde passiert ist und 1888 seinen Höhepunkt erreichte. Es war uns so wichtig damals gewesen, den anderen Christen zu sagen, der Sabbat ist der richtige Tag und ihr müsst gesund leben und der Papst ist das Tier und wie die Drei-Engels-Botschaft auszulegen ist und all diese zentralen Lehren des adventistischen Glaubens, dass etwas völlig verloren gegangen war. Jesus Christus war nicht mehr im Zentrum. Er war wirklich nicht mehr im Zentrum des Glaubens. Und dann sind dann zwei Prediger aufgetreten, Jones und Wegener, so hießen sie, und haben gesagt, Leute, Jesus Christus ist das Zentrum des Glaubens und nicht die Unterscheidungslehren. Und wenn du keine persönliche, lebendige Beziehung zu Jesus Christus hast, ist alles umsonst. Und ihr Geweiht hat sich hinter und vor sie gestellt und ist durch ganz Nordamerika gereist, um diese Botschaft allen Christen mitzuteilen. Als Strafe dafür wurde sie nach Australien verbannt. Wirklich. Danach musste sie in Australien, das hat den Brüdern und Schwestern damals nicht gefallen. Und diesen Konflikt haben wir bis heute zwischen den einen, die also sich so in diesem intellektuellen Entscheidung, Unterscheidungslehren und alles verloren haben und Jesus Christus aus dem Zentrum verloren haben und den anderen, die sagen, Jesus Christus aber ist das Zentrum. Diesen Konflikt haben wir übrigens seit 1888 in der Adventgemeinde. Die Gefahr damals war, dass der Glaube völlig verkopft war und Jesus war verloren gegangen. Also, wenn wir nur den intellektuellen Zugang hätten, wäre gefährlich. Wir brauchen aber auch diesen unmittelbaren Zugang zu Gott, diesen mystischen. Weil manches erschließt sich einfach nicht so. Ich bin Gott total dankbar, dass er mir das geistliche Ohr und das geistliche Auge immer mal wieder öffnet, so wie es in Epheser 1 steht, dass wir darum beten sollen, dass der Herr uns die geistlichen Ohren öffnet und wir wahrnehmen. Ich weiß nicht, ich will mal so ein praktisches Beispiel nennen, wie er mit dieser Geschichte umgeht, die in Apostelgeschichte 5 steht. Da wird uns berichtet, da gibt es ein Ehepaar, Ananias und Sapphira. Und die machen das, was viele andere auch machen, die verkaufen ihre Äcker und alles, was sie haben und bringen das dann zu den Aposteln und sagen, jupp, das ist jetzt der Erlös, der ist für euch, also für die ganze Gemeinde ist der Erlös. Was sie nicht sagen, einen Teil haben sie in die eigene Tasche gesteckt. Hätten sie machen können, aber sie haben eben gelogen. Als erstes kommt der Ananias und sagt, hier ist die Summe. Und Petrus sagt, warum belügst du den Heiligen Geist? Ja, und sagst uns, das ist die Summe. Und was passiert? Zack, wumm, und er liegt tot da. Dann bringen die ihn begraben. Das ist in Israel, wird innerhalb von 24 Stunden begraben, wegen der Hitze. Da kann man nicht jemanden noch lange rumliegen lassen. Und dann kommt seine Frau und dann wird sie auch gefragt, wie sieht's aus, was war der Kaufpreis für den Acker? Und sie sagt, ja, das war der und der Kaufpreis und wieder, tja, warum seid ihr übereingekommen zu lügen? Zack, wumm, liegt sie flach da, da kommen die, die gerade ihren Mann begraben haben, begraben sie auch. Das ist das einzige Mal, dass ich im Neuen Testament so eine Geschichte lese. Und ich meine, die haben niemanden umgebracht. Ja? Die haben einfach nur in Anführungsstrichen, nicht ganz die Wahrheit gesagt. Aber sie haben noch nicht mal jemanden damit geschadet, weil es war ja ihr Geld und sie haben einfach ein bisschen was zur Seite genommen. Sie haben niemanden geschadet und trotzdem fallen sie auf der Stelle tot um. Leute, wenn wir wegen so einer Sünde auf der Stelle tot umfallen würden, ich glaube, ich würde nicht mal hier vorne stehen und predigen, es wäre gar keiner hier. Also das Gebäude stünde leer, wahrscheinlich, vermute ich mal. Oder? Ja? Und ich frage mich jedes Mal oder habe mich jedes Mal gefragt, Jesus, ich verstehe das nicht. Und was ich dann gerne mache, dass ich sage, ich will es verstehen, hilf mir. Ich gehe in die Stille und Gott hat es mir geschenkt. Was ich euch jetzt erzähle, heißt nicht, dass das wirklich die Antwort ist. Es ist eine Antwort, die ich für mich von Gott wahrgenommen habe. Das kann die richtige sein oder nicht, aber die Antwort, die ich für mich von Gott bekommen habe, hat mir geholfen, mit dieser Geschichte umzugehen und ich kann mir vorstellen, dass es auch so gewesen ist. Aber bitte, ich bin nicht die Bibel oder sonst irgendwas, aber in dieser Zeit, in der ich Gott gefragt habe, gib mir eine Antwort, habe ich das für mich wahrgenommen, was ich euch jetzt erzähle. Ich war plötzlich bei Ananias und Sapphira zu Hause mit ihnen und habe gesehen, wie sie sich unterhalten haben, wie sie sich beraten haben, dass sie diesen Acker verkaufen und dass sie einen Teil zur Seite legen und dass sie den anderen aber sagen, dass das die volle Kaufpreissumme ist, obwohl sie was zur Seite gelegt haben. Und ich habe gemerkt, wie der Heilige Geist ihnen versuchte zu sagen, mach das nicht, mach das nicht. Und wie auf der anderen Seite eben der Teufel ihnen versucht hat, sie daran zu unterstützen, mach das, mach das. Ja. Und sie sich entschieden haben, wir blenden die Stimme des Heiligen Geistes aus. Wir wollen nicht darauf hören, weil wir wollen was zur Seite legen. Für mich war so ein Schlüsselwort in diesem Text, dass sie eben den Heiligen Geist betrübt und belogen haben, dass sie dem Teufel Raum gegeben haben. Das steht da drin, Apostelgeschichte 5, lest mal nach. Und dann ist mir was deutlich geworden. Wenn ihr euch anschaut, das Umfeld, Apostelgeschichte 4 davor, gleich danach, was Apostelgeschichte 5 passiert. Die erste Gemeinde ist eine Gemeinde, in der der Heilige Geist so lebendig ist, in der Gott so gegenwärtig ist, wie davor und danach wohl kaum noch. Und diese beiden, indem sie den Heiligen Geist ausgeblendet haben und dem Teufel Raum gegeben haben in ihren Herzen, kommen jetzt und bringen damit die Keimzelle des Teufels in die neue Gemeinde rein. In der Bibel steht, niemand im Alten Testament kann Gott sehen und überleben, zumindest nicht, ohne dass Gott sich schützend vor uns stellt. Die Gegenwart Gottes in der Gemeinde war derartig präsent, dass das Böse einfach nicht überleben konnte in diesem Augenblick. Es ist nicht Gott, der sie umgebracht hat, sondern dass sie das Böse in sich hineingelassen haben und es mitgebracht haben in die Gegenwart Gottes, führte dazu, dass sie tot umgefallen sind. Ich weiß nicht, ob ihr da was mit anfangen könnt, das hat mir geholfen, mit diesem Text anders umzugehen. Und ich bin da hingekommen, weil ich Gott gebeten habe, erkläre es mir selber. Was ist hier eigentlich passiert? Warum sind die tot umgefallen? Oder die Geschichte, ich habe mich immer gefragt, als Bethlehem, Josef und Maria, Josef kriegt den Traum und sagt, nimm die Maria und das Kind und hau ab nach Ägypten. Was ist denn mit all den anderen, wo die Kinder umgebracht wurden? Und ich habe Gott gefragt, was ist denn mit anderen? Hast du nur eine einzige Familie gewarnt? Und ich habe für mich von Gott gehört, dass er gesagt hat, das war nicht die einzige Familie. Das erste Mal, als ich die Frage gestellt habe, habe ich für mich als Antwort verstanden, ich habe auch die anderen gewarnt. Aber es gab nur eine Familie, die hören wollte. Das zweite Mal, als ich gefragt habe, habe ich für mich verstanden, ich habe die anderen gewarnt und es gab auch ein paar andere Familien, die gehört haben. Aber davon ist in der Bibel nicht berichtet. Aber die meisten haben nicht auf mich hören wollen. Ich habe nicht nur Josef und Maria gesagt, dass sie gehen sollen. Solche Antworten findest du, also ich für mich zumindest, wenn ich Gott selber frage. Wie gesagt, das ist nicht die Bibel, aber es ist für mich eine Hilfe und es hilft mir, mit diesen Texten anders umzugehen. Und ich glaube, dass Gott auch genauso wie damals heute noch so zu uns spricht. Wenn ich aber nur, ich habe ja zu all diesen Ansätzen gesagt, erzählenden, intellektuellen oder mystischen, wenn ich nur diesen Ansatz habe, gibt es auch eine Gefahr. Weil dann kannst du sagen, wow, es ist alles so schön und mit Gott und dass ich die Bodenhaftung verliere und ich predige dann hier oben aus 2 Meter Höhe zu euch, weil ich so schwebe, ja, bildlich gesprochen, ja. Und das Leben ist aber mehr. Es ist so die Gefahr, dass ich in irgendwelche Sphären abdrifte und gar keinen Bezug mehr habe zu den Menschen und zum Alltag und zur Realität. Was ich mir wünsche, und hier sind wir jetzt am Ziel angelangt. Es gibt offensichtlich 3 Basiszugänge, wie Gott zu uns spricht, wie wir ihn am nächsten kommen. Erzählend, intellektuell, den Verstand ansprechend und auch durch die direkte Begegnung. Entdecke für dich erstmal, mach dir bewusst, was ist so die Art, wo es mir am leichtesten fällt, Gott wahrzunehmen und zu begegnen. Mach dir das erstmal bewusst und bau das aus, weil das ist deine Basis, dass du wachsen kannst. Mit Gott im Hören auf ihn und vertiefe deinen Zugang. Und was mir auch ganz wichtig ist, sind noch 2 Punkte. Der erste und eigentlich allerwichtigste ist, verurteile niemanden, der nicht so tickt wie du. Ich glaube, am fremdesten in der Adventgemeinde ist uns dieser mystische Zugang. Oder ich nehme mal das ganz böse Wort jetzt, der sogenannte charismatische Zugang. Da wird ja ganz viel Negatives mit verbunden. Von der Bibel her ist das ein ganz tolles Wort. Charisma heißt Gnadengabe, Geschenk Gottes. Ja. Verurteile niemanden, der nicht diesen Zugang zu Gott hat, den du hast. Nur weil du ihn nicht hast. Das war die Kindergeschichte. Die haben nur die Form vom Beten her anders gehabt. Ja. Das wäre ganz komisch. Stellt euch vor, hier kommt jemand rein und wirft sich nieder, so wie in einer muslimischen Moschee, und betet hier an. Das wäre komisch, oder? Aber verurteile den nicht. Der hat sogar, wie ihr gehört habt, die biblischere Form des Gebetes. Am meisten wurde auf diese Art und Weise gebetet. Am wenigsten so, wie wir das tun. Zum Glück dürfen wir ganz frei sein. Wir können sitzen, stehen, liegen, knien, wie auch immer wir wollen, wenn wir beten. Und, das ist das Letzte dann, was ich mitgeben möchte, lerne auch die anderen Zugänge zu Gott für dich aufzuschließen. Weil je mehr Möglichkeiten du hast, Gott zu begegnen, desto reicher wird es mit Gott und auf der anderen Seite, desto größer wird dein Herz auch für die anderen Menschen.